Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind, die es aller Voraussicht nach aber auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz. Es geht also um die Frage, was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, aber auch Kolleginnen und Kollegen tun müssen, können, sollen, wenn jemand offensichtlich berauscht zur Arbeit kommt. Meine GesprächspartnerInnen zu diesem Thema sind in einer Videokonferenz Franziska Kahlbau und Hannes Bark, Fachanwältin bzw. Fachanwalt für Arbeitsrecht hier bei Vanguard. Hannes Bark hat auch schon als Strafverteidiger gearbeitet. Das ist in dieser Folge ja besonders gut und wichtig für uns, weil wir dann an einigen Stellen auch darüber sprechen können, was neben dem Arbeitsrecht auch strafrechtlich relevant sein könnte. Damit würde ich gerne auch anfangen, lieber Herr Bark. Vielleicht können wir ganz, ganz grundsätzlich mal sagen, was ist bei Drogen strafbar und was nicht? Ist es der Konsum? Ist es der Besitz? Ist es der Verkauf? Letzteres würde ich jetzt mal sehr vermuten, aber helfen Sie uns, was ist legal und was nicht?
Also Ihre Vermutung ist richtig. Also der Gesetzgeber geht von dem Begriff Handeltreiben für den Verkauf aus. Daneben ist auch der Anbau und die Herstellung von Drogen strafbar. Der Erwerb ist strafbar. Der Besitz ist strafbar. Da gibt es regionale Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin mit 5 Gramm Marihuana in einen Zug steige und nach München fahre, kann das durchaus unterschiedlich gewertet werden. In München oder Berlin. Ganz wichtig und eben für uns auch relevant ist aber, dass der Konsum von Drogen selbst nicht strafbar ist.
Nur für mich zur Unterscheidung, das heißt, wenn Sie sagen, der Besitz ist strafbar, wie kann ich etwas konsumieren, das ich nicht vorher auch besessen habe?
Da gibt es relativ diffizile Theorien. Ja, natürlich kann ich nicht unbedingt konsumieren, wenn ich nicht besitze. Aber es gibt zum Beispiel auch Gegebenheiten, zum Beispiel, wenn ich kurz an einem Joint ziehe, dann ist das noch nicht unbedingt Besitz.
Okay, verstanden. Prima. Also dann wissen wir genau, was da schon mal am Arbeitsplatz erlaubt bzw. nicht erlaubt ist. Wie ist es ganz grundsätzlich? Gibt es ein grundsätzliches Alkohol- und Drogenverbot?
Grundsätzlich bzw. allgemein schon, nur eben kein absolutes Alkohol- und Drogenverbot, sondern nur ein relatives. Das wird zum einen aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht des Arbeitnehmers gefolgert, aber auch ein bisschen versteckt in den Vorschriften der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung steht eben geschrieben, dass sich Versicherte durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen dürfen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können. Daher relativ. Also es gibt keine absoluten Grenzwerte, die da einschlägig sind.
Ja, okay, verstehe. Aber dann verstehe ich, worüber wir gleich in den praktischen Fällen sprechen. Aber das mit dem sich selbst oder andere gefährden ist, glaube ich, erstmal ein guter Orientierungspunkt. Frau Kahlbau, ich würde noch mal ganz kurz im theoretischen Teil bleiben wollen. Wie unterscheidet man eine Alkoholisierung oder einen Drogenrausch von einer krankhaften Sucht? Weil ich glaube, auch das ist wichtig, ob jemand das mehr oder weniger systematisch macht oder eben ob das ein einmaliges Ereignis ist.
Insbesondere im Arbeitsrecht ist diese Unterscheidung sehr relevant, auch wie man mit den einzelnen Fällen dann umgehen kann oder auch umgehen darf. Und aus arbeitsrechtlicher Sicht wird unterschieden, ob es sich um ein steuerbares Verhalten handelt oder ob es sich schon um ein nicht mehr steuerbares Verhalten handelt. Das bedeutet, wenn kein steuerbares Verhalten vorliegt, handelt es sich um eine krankhafte Sucht. Wenn steuerbares Verhalten vorliegt, handelt es sich eben um, ich sag mal, den klassischen Rausch. Das ist natürlich so in der Theorie leicht abgrenzbar, kann man sagen, steuerbares Verhalten ja oder nein. Tatsächlich oder in der Praxis ist es natürlich insbesondere auch für einen Arbeitgeber oft sehr schwer bis gar nicht feststellbar, ob es jetzt noch ein steuerbares oder eben ein schon nicht mehr steuerbares Verhalten ist.
Ja, ich kann mir den Wortwitz an der Stelle da nicht ersparen. Es ist also ein fließender Übergang wahrscheinlich, wenn man das eine und das andere macht.
Genau.
Prima, aber die grundsätzliche Unterscheidung, dass es diesen Unterschied gibt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns, weil wir auch da in der Praxis nachher unterschiedliche Sachen erörtern wollen. Herr Bark, ich will jetzt mit Ihnen mal in die Praxis gehen. Wir stellen uns vor, dass wir tatsächlich uns an einem normalen Arbeitsplatz befinden und wir haben das Gefühl, da kommt jemand jetzt eben berauscht, egal ob durch Alkohol oder Drogen, zur Arbeit. Welche Möglichkeiten hat ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, darauf zu reagieren?
Leider muss ich die Antwort starten mit dem, was nicht geht. Zum Beispiel ein Atem- oder Bluttest ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers. Da brauche ich wirklich die Einwilligung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Was man aber machen kann und sollte, wenn man diesen Verdacht hat, dass man diese typischen Ausfallerscheinungen, sogenannte psychodiagnostische Kriterien dokumentiert, also lallende Sprache, wankelnder Gang und so weiter, dass man die dokumentiert und am besten auch einen Zeugen hinzuzieht.
Wie dokumentiert man sowas? Also geht das formlos? Kann ich das einfach irgendwo aufschreiben? Kollege X oder Mitarbeiter Y schwankt, lallt?
Ja, also da gibt es keine festen Formvorschriften. Das sollte eben nur dokumentiert werden und eben am besten auch von dem Zeugen so bestätigt werden.
Was passiert dann im Unterschied? Sie haben das ja vorhin schon genannt, wenn man den Eindruck hat oder die Sorge, dass jemand sich selbst oder andere gefährdet. Was passiert dann? Also dann reicht die reine Dokumentation ja wahrscheinlich nicht mehr, sondern die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber müssen nochmal anders handeln.
Wenn ich jetzt feststelle anhand dieser Ausfallerscheinung oder ich habe eben einen Anhaltspunkt durch den Promillewert oder einen anderen Wert, wenn es jetzt um andere Drogen geht, dann bin ich sogar verpflichtet als Arbeitgeber, den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nach Hause zu schicken. Also ich darf sie nicht beschäftigen. Da kommt es dann auch dazu, der Arbeitgeber ist Fürsorge verpflichtet gegenüber dem Arbeitnehmer. Das heißt, er darf ihn jetzt nicht einfach vors Werktor schicken, sondern muss auch die Heimfahrt organisieren. Also am besten ein Taxi anrufen oder eine Taxigesellschaft anrufen, herbeirufen und den Arbeitnehmer mit dem Taxi nach Hause schicken. Auch erstmal in Vorleistung gehen für diese Taxifahrt. Das kann aber gegebenenfalls dann später zurückgeholt werden von dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin.
Wenn ich das nicht tue oder das auf irgendeine Weise falsch mache, also den beispielsweise in die Straßenbahn setze und der dann irgendwie unterwegs zu Schaden kommt, was bedeutet das für mich als Arbeitgeber?
Dann habe ich oder sehe ich mich als Arbeitgeber einer Schadenersatzpflicht gegenüber dem Arbeitnehmer ausgesetzt.
Frau Kalber, ich würde da gerne nochmal wieder aus Sicht der Rechte der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber draufschauen. Kann Alkoholismus, also jetzt ne, der mehr oder minder einmalige Rausch, eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung rechtfertigen?
Also da auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Wenn Sie jetzt sagen, der einmalige Rausch ist natürlich so, wie mein Kollege zu Beginn gesagt hat, es gibt eine Nebenpflicht für alle Arbeitnehmer, dass man sich eben nicht in so einen Zustand versetzen darf, dass man seine Arbeitspflicht nicht mehr erfüllen kann. Das heißt, wenn tatsächlich ein Arbeitnehmer so berauscht zur Arbeit kommt, dass er seine Arbeitsleistung nicht erfüllen kann, handelt es sich dabei um eine Verletzung dieser Nebenpflicht. Und dann kann ich, weil es eben eine Pflichtverletzung ist, dafür den Arbeitnehmer auch abmahnen. Gleich eine Kündigung auszusprechen, dafür ist in jedem Fall nicht möglich. Hier haben wir wieder die Unterscheidung zwischen dem steuerbaren Verhalten und dem nicht steuerbaren Verhalten. Selbst wenn wir jetzt in unserem Fall mal annehmen würden, es handelt sich um ein steuerbares Verhalten, also eben keine krankhafte Sucht, kann man bei einem erstmaligen Pflichtverstoß in der Regel nicht gleich eine Kündigung aussprechen, sondern es ist immer vorher eine Abmahnung erforderlich. Ausnahmen kann es nur geben, wenn es eben besondere gefährdete Bereiche sind, also zum Beispiel Kraftfahrtführer oder Maschinenführer.
Also das leuchtet dann auch ein, weil es dann wirklich ein Sonderfall ist, wo dann ja eben diese Gefährdung, die wir da ganz grundsätzlich annehmen, eine Dimension annimmt, die so groß ist, dass es wahrscheinlich eben auch eine außerordentliche Kündigung in dem Fall rechtfertigen würde. Frau Kalbau, Sie haben gerade schon diese besonderen Situationen genannt. Was ist, wenn jemand tatsächlich einen besonderen Beruf hat, also tatsächlich als Arzt arbeitet? Sie haben Maschinenführer gesagt. Was leiten sich da für besondere Pflichten jetzt auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Genau, bei diesen besonderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Berufskraftfahrern oder Maschinenführern, ergeben sich eigentlich keine besonderen Pflichten. Bei diesen ist es so, dass sich diese Gefährdungssituation, die sich durch einen Verstoß, also durch einen Rausch während der Ausübung der Tätigkeit, gleich erheblich höher ist. Das heißt, dass die Gefährdung für die Person selbst oder eben auch für andere Personen, andere Mitarbeitende oder auch externe Personen gleich so ein Maß erreicht, dass im Prinzip allen Beteiligten klar sein muss, dass eine Tätigkeit im berauschten Zustand ausgeschlossen ist und generell nie möglich ist und eben immer mit verheerenden Konsequenzen bis hin zur außerordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses gerechnet werden muss.
Da muss ich jetzt einmal umgekehrt fragen, was ist denn, wenn jemand mehr oder minder offensichtlich berauscht zur Arbeit kommt, seinen Job aber super macht, also da tatsächlich keine Gefährdung entsteht und die Arbeitsleistung genau die gleiche ist oder vielleicht sogar eine bessere als im nüchternen Zustand?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eben nicht im Bereich dieser besonderen Berufsgruppen sind, sondern ich sag mal im allgemeinen Bereich, ist wahrscheinlich schon mal die erste Frage, ob das der Arbeitgeber dann überhaupt mitbekommt, dass tatsächlich der oder die Mitarbeiterin berauscht tätig ist. Anderenfalls ist es so, dass der Arbeitgeber in der Situation tatsächlich wenig Handhabe hat. Wir haben zwar in dem Fall dann auch eine Nebenpflichtverletzung vorliegen, obwohl man sich sogar darüber schon streiten könnte, weil ja eben die Arbeitsleistung trotzdem erfüllt werden kann. Das heißt, der berauschende Zustand alleine reicht nicht aus. Wir brauchen im Prinzip immer die Folge, dass die Arbeitsleistung durch diesen berauschten Zustand nicht erfüllt oder nicht mit der Qualität erfüllt werden kann, wie es vereinbart ist. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man im Prinzip als Arbeitgeber da nicht viel tun.
Das heißt, wenn jemand also in kreativen Berufen beispielsweise tatsächlich durch berauschende Mittel vielleicht eben sogar seinen Job besser macht, ist das für den jetzt erstmal auch nicht gefährlich unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten?
Es wäre dann eher die Frage, ob den Arbeitgeber in diesen Konstellationen trotzdem aufgrund der Fürsorgepflichten da vielleicht weitere Möglichkeiten bestehen im Rahmen von Gesprächen und so weiter. Aber allein was die Arbeitsleistung betrifft, kann man da keine weiteren Konsequenzen dran knüpfen, genau.
Herr Bark, ich komme zurück zu unserem Fall der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, den der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ins Taxi gesetzt hat. Das haben Sie ja vorhin gesagt, ne? Also man hat seine Fürsorgepflicht erfüllt. Welche Rechte leiten sich daraus wiederum ab? Darf ich dann wenigstens das Gehalt desjenigen an dem Tag für mich behalten oder muss ich das auch zahlen?
Da kommt es auf die Unterscheidung, die meine Kollegin Franziska Karlbau anfangs schon gemacht hat, an. Habe ich keine Alkoholabhängigkeit? Ist der Arbeitnehmer nicht leistungsfähig, sodass ich das Gehalt dann einbehalten kann? Oder kein Gehalt schulde für die Zeit, in der er dann nicht arbeitet, weil ich ihn berechtigterweise nach Hause geschickt habe. Bei einer Alkoholabhängigkeit handelt es sich allerdings um eine Krankheit und da bestehen dann ganz normale Entgeltfortzahlungsansprüche des Arbeitnehmers.
Das ist so, als hätte ich eine Grippe oder was auch immer, genau. Also das unterscheidet sich dann erstmal nicht.
So ist es.
Jetzt haben wir eben einen solchen Vorfall gehabt. Wir haben Rechte und Pflichten gerade erörtert. Wie geht man danach? Das ist jetzt gleichermaßen eine rechtliche wie nicht rechtliche Frage, Frau Karlbau, damit um. Also was würden Sie raten, beziehungsweise vielleicht gibt es da auch sogar Pflichten, wie man, wenn dieser Rausch dann ausgeschlafen ist, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer wieder zur Arbeit kommt, was sollte man dann tun? Wie geht man mit so einem Vorfall um?
Wir sind da dann eher schon fast in einem nicht rechtlichen, aber dennoch unterstützenden Bereich, Stichwort die Fürsorgepflichten auch des Arbeitgebers. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, mit dem Mitarbeiter das Gespräch zu suchen, da natürlich mit der erforderlichen Diskretion auch mit dem Mitarbeiter zu sprechen, vielleicht auch nachzufragen, ob man als von Arbeitgeberseite Unterstützung leisten kann. Unterstützung kann in den Fällen, wenn es tatsächlich Richtung krankhafter Sucht geht, allein sein, dass man dem Mitarbeiter ermöglicht, während der eigentlich regulären Arbeitszeit zum Beispiel Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und dann eben die Arbeitszeiten entsprechend umzuorganisieren, bis hin zu, dass man tatsächlich einen geeigneten Arzt oder auch eine Therapiegruppe vermittelt, je nachdem natürlich, welche Kontakte da von Arbeitgeberseite auch bestehen und auch abhängig natürlich von der Unternehmensgröße, welche Möglichkeiten man überhaupt hat. Wenn man im Bereich der krankhaften Sucht ist, kann man auch andenken, je nachdem, wie lang dann vielleicht auch die Arbeitsunfähigkeitszeiten schon bestehen, dass man tatsächlich auch Richtung betriebliches Wiedereingliederungsmanagement geht und da tatsächlich den förmlichen Prozess durchläuft und eben gemeinsam mit dem Mitarbeiter schaut, in welchen Konstellationen ist ein Wiedereinstieg möglich, auf welchem Arbeitsplatz, mit welchen Rahmenbedingungen, um da tatsächlich dem Mitarbeiter die Rückkehr zu erleichtern.
Ich komme nochmal zu Ihrem ersten Teil, also da, wo Sie eben sagen, wir suchen das Gespräch und machen eventuelle Angebote. Ist das Teil der Fürsorgepflicht? Also muss ich dieses Gespräch führen oder ist es tatsächlich eher was ich im Interesse meines Unternehmens führen sollte, damit ich eben ja eine Wiederholung solcher Vorfälle nicht habe und idealerweise eben auch ausschließe, dass sich das Ganze wiederholt?
Genau, es ist in dem Fall eher im Interesse des Unternehmens oder auch im Interesse des Betriebsklimas, um eben zukünftige Vorfälle auch zu vermeiden und eben auch, um von Arbeitgeberseite besser einschätzen zu können, um was für eine Situation es sich überhaupt handelt, wenn es bis dahin noch nicht bekannt ist. Also ob das jetzt tatsächlich ein einmaliger Ausrutscher war oder ob da eventuell zukünftig noch mit weiteren Vorfällen gerechnet werden muss.
Gibt es da irgendwie so einen Punkt, den ich vorsichtshalber auch beachten sollte, wo ich übergriffig werde?
Es ist natürlich sicherlich so, wenn der Mitarbeiter sich auf dieses Gespräch gar nicht einlässt, kann man ihn nicht dazu zwingen, auch irgendwelche Gesundheitsdaten offenzulegen zum Beispiel oder irgendwelche ärztlichen Diagnosen bekannt zu geben. Deswegen ist das sicher ein Bereich, in dem man eher vorsichtig vorgehen sollte und eben erstmal abklopfen sollte, wie offen der Mitarbeiter da auch gegenüber dem Arbeitgeber ist.
Angebote machen, aber nicht aufzwingen wäre dann die Faustregel. Dann kommen wir jetzt tatsächlich nochmal zu diesem krankhaften Teil. Sie haben gerade schon gesagt, letztlich muss man das auch wieder betrachten, wie bei anderen langfristigen Krankheiten. Es fällt jemand lange aus. Die Fragen der Entgeltfortzahlung stellen sich dann normal und dann eben auch der Wiedereingliederung. Wie kann ich denn in dem Fall, wo jemand eben tatsächlich eine krankhafte Sucht hinter sich hat, was kann ich da Besonderes tun mit Blick auf seinen Arbeitsplatz, auf sein Umfeld, damit diese Wiedereingliederung in dem Fall auch gut gelingt?
In dem Fall ist es sicherlich wichtig, dass man insgesamt dieses Thema sensibilisiert, also im Arbeitsumfeld. Das kann eben schon angefangen sein, dass man im Prinzip ein gesundes Arbeitsumfeld aufbaut, dass es bei Firmenveranstaltungen eben auch immer, ich sag mal, gute nicht-alkoholische Getränkevarianten gibt, dass man das eben im Blick behält, dass es auf jeden Fall ein Thema ist und gegebenenfalls je nach Unternehmensgröße vielleicht auch Suchtberater zur Verfügung stellt oder zuständige Personen Kontakte im Unternehmen hat, an die sich Mitarbeiter im Zweifel wenden können. um eben rechtzeitig entgegenwirken zu können, sollte es doch nochmal eine Rückfallgefahr geben.
Rückfall ist genau das Stichwort, Herr Bark, das ich gerade mit Sie richten wollte. Die Frage, was verändert sich an dieser gesamten Rechte- und Pflichtesituation, die wir jetzt erörtert haben, wenn jemand rückfällig wird? Erleichtert das bestimmte Situationen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das da tätig zu werden, es auch zu sanktionieren?
Bezüglich des Entgeltfortzahlungsanspruchs hat es erstmal keine Auswirkungen. Also die Krankheit bleibt trotzdem eine Krankheit, weshalb die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ausfällt. Bei der Kündigung, jedenfalls bei der personenbedingten Kündigung, kann man schon von einer erleichterten Darlegungslast des Arbeitgebers dann ausgehen, weil die negative Gesundheitsprognose dann in gewissermaßen, also da gibt es auch unterschiedliche BAG-Urteile oder Entscheidungen, aber gewissermaßen indiziert wird, weil man gesehen hat, okay, da ist eine Therapie folgt und jetzt habe ich trotzdem diesen Rückfall und deswegen ist es nicht therapierbar und daher habe ich diese negative Gesundheitsprognose oder Krankheitsprognose.
Das heißt, in dem Fall ist tatsächlich das eigene Rechtsempfinden, was man so als Laie hat, durchaus auch treffen, dass man sagt, also wenn das wiederholt passiert, ich muss ja nicht drei Abmahnungen dann machen, also drei Rückfälle irgendwie abwarten oder zwei und den normalen Vorfall, sondern dann schließt sich einem, gerade wenn ich so Hilfsangebote gemacht habe, dass die Abwägung zugunsten einer Kündigung eben dann auch schlüssig ist.
Also bei einmaligem Alkoholkonsum kann ich natürlich nicht sofort von einem Rückfall sprechen, aber beim zweiten Mal. Und weil Sie das gerade ansprachen, also gerade bei der personenbedingten Kündigung brauche ich keine Abmahnung. Ja, weil das ist okay. ist ja kein steuerbares Verhalten in dem Sinne von dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin, sondern das ist eine Krankheit und die ist nicht steuerbar und in dem Moment hat auch eine Abmahnung eigentlich gar keinen Zweck, gar keinen Sinn.
Jetzt haben wir alle Fälle, die wir bisher diskutiert haben, sind ja, ich will nicht sagen im luftleeren Raum, aber sind eben erstmal Vorfälle, die eine Person in einem Unternehmen betreffen. Nun kann man das ja ganz grundsätzlich auch regeln. Nicht, weil man befürchtet, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Rausschneiden, aber weil man, gerade wenn man ein großes Unternehmen hat, umgekehrt ja davon auch ausgehen muss, dass es eben nicht nur einen Fall vielleicht gibt. Wie sehen solche Richtlinien aus und in welchen Fällen empfehlen Sie die, beziehungsweise in welchen Fällen würden Sie sie nicht empfehlen, Frau Kalbau?
Grundsätzlich gibt es einige Unternehmen, die klare Vorgaben haben, also zum Beispiel ein klares Alkoholverbot am Arbeitsplatz. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist wahrscheinlich auch immer eine Frage generell, wie viel ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber regeln möchte, also wie viele Vorgaben gemacht werden sollen oder wie viele Verbote ausgesprochen werden sollen im Vorfeld und gleichermaßen sicherlich auch, wie groß da vielleicht das Risikopotenzial besteht. Also es gibt sicherlich einige Unternehmen, die haben nichts geregelt und es funktioniert wunderbar. Andere Unternehmen haben klare Verbote vorgegeben, die vielleicht auch erforderlich sind, dass es wunderbar funktioniert. Da kann man eigentlich keine klare Antwort geben. Das ist immer abhängig vom Unternehmen und dem Interesse im Prinzip, was dahinter steht.
Das heißt aber, der Orientierungspunkt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist dann eher eine Frage der Unternehmenskultur. Das heißt also, wie streng will ich mein Unternehmen oder das Arbeiten in meinem Unternehmen reglementieren und wo möchte ich eben auch durch das Signal von Freiheit eben vielleicht einen Beitrag zu einer positiven Unternehmenskultur leisten. Wenn ich jetzt immer noch davon ausgehe, dass wir eben nicht wieder in einem Fall haben, wo ganz viele Menschen ganz viele Maschinen bedienen, die wahnsinnig gefährlich sind, dann ist das mit der Unternehmenskultur wahrscheinlich nachrangig im Vergleich zu der Sicherheitsfrage.
Ja, genau.
Herr Bark, inwieweit, wenn ich jetzt mich entscheide, eine solche Richtlinie zu machen, aus nachvollziehbaren Gründen, inwieweit muss ich dann wieder auf die Privatsphäre achten? Weil ich habe einen Gedanken im Kopf, wenn ich jetzt also ein Alkoholverbot, ein generelles 0,0 Promille Gebot ausspreche und jemand ist abends essen, trinkt zwei Glas Rotwein und so weiter und muss morgens um 7 wieder bei mir in der Firma sein, dann müsste ich ja auch irgendwie dem eigentlich vorschreiben, dass er also abends spätestens um, ich weiß nicht wie viel Uhr aufhören muss und maximal anderthalb Gläser trinken darf und ähnliches. Ist das tatsächlich ein Übergriff und wie kann ich mit diesem Konflikt dann umgehen?
Das ist ein guter Punkt, den Sie angesprochen haben. Also auch das relative Alkoholverbot greift ja ein Stück weit in die Privatsphäre des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ein. Aber es ist eben nur relativ. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich jetzt wenn ich abends zwei, drei Gläser Wein trinke, die Nacht etwas länger gedauert hat und am nächsten Morgen um 9 dann meinetwegen mit 0,2 Promille noch am Arbeitsplatz erscheine, dass ich dann einen Verstoß begehe. Es ist aber so, dass ich als Arbeitgeber und je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin, ja, habe ich einen Bereich zum Beispiel in der Produktion, bei der Bedienung von Maschinen, wo ich einfach ein sehr abstraktes Gefährdungspotenzial habe, bin ich auch berechtigt, unter Umständen ein absolutes Alkoholverbot oder Drogenverbot einzuführen. Und das ist eigentlich immer eine Abwägung der Grundrechte. Ne? Also einmal der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb des Arbeitgebers und andererseits natürlich die Handlungsfreiheit des Arbeitnehmers. Das muss immer in die Waagschale geworfen werden. Und je höher das Interesse des Arbeitgebers da dann natürlich ist, umso eher kann auch ein absolutes Alkohol- oder Drogenverbot implementiert werden.
Da schlussfolgere ich auch richtig, dass wenn es solche Richtlinien dann gibt, also sich jemand da unterscheidet und jemand verstößt eben gegen diese Richtlinien und zwar eben jetzt erheblichen Maß nicht mit Restalkohol vom Abendessen vorher, dass es dann eben auch der Abmahnung und Kündigung deutlich leichter fallen, weil man eben einen Verstoß gegen diese Richtlinien hat?
Das kann leichter ausfallen, ja. Kommt aber natürlich wieder darauf an, habe ich dieses steuerbare Verhalten, Alkoholabhängigkeit? Das muss ich natürlich im Einzelfall prüfen.
Verstehe an der Stelle, warum es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, mit Ihnen zu sprechen, weil das hier tatsächlich viele Abwägungsfragen sind und, glaube ich, der Beratungsbedarf da entsprechend hoch ist. Ich würde gerne zum Abschluss eine politische Frage noch mit Ihnen diskutieren. Und zwar, wir nehmen ja diesen Podcast jetzt Ende des Jahres 2022 auf und es gibt im Moment Pläne der Bundesregierung, Cannabis zu legalisieren. Was würde das mit Blick auf unser gesamtes Thema heute verändern, wenn diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden?
Also eigentlich ändert sich dadurch nicht viel, weil ich eben jetzt schon, also im Bereich mit Blick auf das Arbeitsrecht, dieses relative Alkohol- und eben Drogenverbot habe. Bei absoluten Drogenverboten müsste man sich die entsprechenden Richtlinien, sofern sie dann implementiert sind, beziehungsweise Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen, wenn ein Betriebsrat oder ein Personalrat im Unternehmen oder Betrieb besteht, das regeln. Aber es wird sich im Arbeitsrecht meines Erachtens nicht viel ändern.
Ist es mit Blick auf das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, als wir die Frage erörtert haben, was ist eigentlich erlaubt und verboten, da verschiebt sich dann was. Also ich dürfte, Sie haben ja vorhin gesagt, der Besitz zum Beispiel ist verboten. Das heißt also, ich könnte meine Drogen nicht einfach mitbringen zur Arbeit und da haben. Das wäre nach einer Legalisierung jetzt zumindest mit Blick auf Cannabis dann möglich.
Das wäre dann möglich, wenn ich kein absolutes Drogenverbot eben habe oder der Arbeitgeber eben aus legitimen Gründen sagt, ich möchte keine Drogen im Betrieb haben.
Gut, ist nach wie vor nicht wahnsinnig sympathieerweckend, wenn da einer irgendwie viele Gramm Cannabis mitbringt. Das ist aber ähnlich wie eine Flasche Rotwein auf dem Tisch, glaube ich, jetzt im Jahre 2022 oder 2023. Ja, allgemein auch eine Frage, welchen Eindruck möchte man eigentlich vermitteln, wenn man irgendwie Kontakt mit Kunden oder Ähnlichem hat. Verstanden, aber danke für die ergänzende Erklärung. Ja, damit sind wir bei unserer Abschlussrunde. Die trägt ja den Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Und da geben meine GesprächspartnerInnen immer in maximal einer Minute nochmal Tipps, wie man das heutige Thema praktisch angehen und umsetzen kann. Liebe Frau Kalber, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern da empfehlen?
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern mitgeben, sich einfach insgesamt etwas mehr mit dem Thema zu beschäftigen, diese Folge als Sensibilisierung zu nutzen, insbesondere auch den Unternehmen und Arbeitgebern zu empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen kann, beispielsweise indem man die Führungskräfte schult, auch diese für dieses Thema sensibilisiert und ihnen im Prinzip Handwerkszeug mitgibt, wie sie bei einem Verdacht, zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter berauscht zur Arbeit kommt, umgehen können und wie sie da handeln können und auch sollten. Je nach Unternehmensgröße kann es sich tatsächlich auch anbieten, darüber nachzudenken, einen Suchtberater oder eben eine konkrete Ansprechperson zu installieren, an die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit wenden können, wenn sie persönliche Probleme haben in diesem Bereich. Und im Prinzip dieses Thema nicht zu tabuisieren, sondern offen anzusprechen, natürlich im Einzelfall mit der nötigen Diskretion.
Lieber Herr Bark, was möchten Sie als Tipp mitgeben?
Den Tipp von meiner Kollegin Franziska Kahlbau aufgreifend, wenn es nicht mehr möglich ist, mit diesem Arbeitnehmer oder dieser Arbeitnehmerin ein gesundes Betriebsklima oder Beschäftigungsklima zu schaffen, dass man eben die Kündigung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch gute Dokumentation, die dann später eben hilft, im Prozess für die Darlegungslast zu erleichtern, und die wirklich sattelfest zu machen, Zeugen hinzuzuziehen und entsprechend dann die Kündigung vorzubereiten, soweit gar keine anderen Mittel mehr zur Verfügung stehen.
Danke Ihnen beiden. Ja, ich möchte zum Schluss einige hoffentlich hilfreiche Hinweise geben. Eine ist, sich die Seite vanguard.de anzugucken, die jetzt auch neu gestaltet ist. Da gibt es viele aktuelle Blogbeiträge zu Fragen des Arbeitsrechts und natürlich auch alle Folgen unseres Podcasts. Die zweite Möglichkeit, mehr zu unserem Thema zu erfahren und auch Kontakt mit den Beteiligten aufzunehmen, ist die Seite von Vanguard auf LinkedIn. Damit sind wir endgültig am Ende unserer Folge von Vanguard spricht angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen beiden GesprächspartnerInnen, Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw, der diese Folge produziert, und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.